SWR 2 Zeitgenossen.
Josef Helmut Reichholf, der vielleicht bekannteste deutsche Zoologe, vor allem kennt man sie als Autor vieler Bücher über die Intelligenz der Krähen, über Eichhörnchen und Schmetterlinge, über die Geschichte der Evolution und den Ursprung der Schönheit. Sie waren bis zu ihrer Emeritierung Professor an beiden Münchner Universitäten und Leiter der Sektion Ornithologie der Staatssammlung München, geboren 1945 im niederbayerischen Aigen am Inn. Dort in der Region leben sie noch heute mit und nah bei der Natur. Und da sind wir schon mittendrin im Thema, Herr Reichholf, das Sie seit vielen Jahren besonders umtreibt, Ökologie und Naturschutz. Darüber sprechen wir ausführlich gleich. Herzlich willkommen bei den Zeitgenossen.
Ja, Dankeschön.
Erst einmal muss ich Sie was ganz anderes fragen, Herr Reichholf. Haben Sie einen Hund?
Leider nicht mehr. Der hat vor 2 Jahren buchstäblich seine Lebensgrenze erreicht. Mit gut 13 Jahren war da nichts mehr an ihm zu retten. Er hatte bis kurz vorher sehr gut durchgehalten, war in einem prima Zustand. Aber dann mussten wir ihn einschläfern lassen. Das gebot die Menschlichkeit.
War Ihr Hund, das Schicksal Ihres Hundes, mit ein Grund, jetzt ein Buch über die Beziehung zwischen Hund und Mensch zu schreiben?
Ja, natürlich, denn einerseits bin ich als Zoologe oder sollte ich als Zoologe grundsätzlich interessiert sein an diesem Phänomen, dass ein Wildtier, noch dazu eines, das vom Wolf abstammt, eine solche Nähe mit dem Menschen entwickelt, dass es besser als jeder andere, als jedes andere Lebewesen und oft auch als andere Menschen auf die Stimmungen, die Reaktionen der Menschen, mit denen der Hund lebt, eingehen können. Das ist etwas ganz Phänomenales. Und zweitens erlebt man mit einem Hund, das werden Millionen Hundehalterinnen und Hundehalter gerne bestätigen, einfach so viel Interessantes, Charmantes und Überraschendes, dass wahrscheinlich die allermeisten gern ein Buch drüber schreiben würden.
Ja, Hunde, schreiben Sie in Ihrem Buch, sind wichtig für den Menschen, vor allem für Kinder, dann auch wieder für alte Menschen, weil sie in unserer zunehmend virtuellen Welt direkten Kontakt bedeuten.
Ja, sie repräsentieren für viele Menschen, die mehr oder minder isoliert leben von der Gesellschaft, das Leben, das Lebendige. Und deswegen sind sie für die Kinder, die sich einfügen und einfinden müssen in die Gesellschaft, so wichtig, weil der Hund einfach grundsätzlich alles vergibt und vergisst und ja, wohlgesonnen ist, wenn man halbwegs anständig mit ihm umgeht. Er differenziert, was ein Kind tut, ist ganz anders gewertet, als was Erwachsene ihm antun. Und damit sind Hunde, Familienhunde natürlich ideal, auch für die Sozialisierung von Kindern, die heutzutage ja in unserer Gesellschaft sehr häufig als Einzelkinder aufwachsen. Und das entsprechende Gegenstück ist eben dann bei den alternden und altgewordenen Menschen, die ja, mit dem Hund reden können. Und der Hund hört zu, so das Gefühl, und das ist richtig, der Hund hört zu, auch wenn er nicht bei Weiben nicht alles versteht, aber vieles versteht er und er reagiert entsprechend.
Und deshalb ist der Hund das beliebteste Haustier der Deutschen?
Ja gut, da gibt es zwei klar getrennte Welten, kann man sagen. Die Katzenliebhaber und die Hundeliebhaber und die sind sich untereinander nicht immer so ganz lieb. Aber wenn man Hund und Katze zusammen aufwachsen lässt, dann funktioniert auch dieses. Der grundlegende Unterschied ist, die Katze ist distanziert, selbstständig. Sie kommt, wenn sie Sozialkontakt haben möchte, wenn sie gestreichelt werden möchte oder sie lehnt einfach ab dieses elende Futter, das zwar vom Feinsten ist, weil man es eben gekauft hat, aber eben gerade nicht ihr Geschmack. Das ist etwas für einen bestimmten Menschentyp, während der Hund akzeptiert gleichsam sofort alles. Und das wirkt für manche eben, wie man umgangssprachlich sagt, hündisch, zu sehr unterworfen dem Menschen als Herrn und Meister. Aber das kann man umgehen, das kann man ändern, indem man mit dem Hund so umgeht, sich so zu ihm verhält, dass er seine eigene Persönlichkeit entfalten kann. Das ist eigentlich eine hohe Kunst, eine große Anforderung. Aber wenn es einigermaßen gelingt, ist es wunderbar.
So, jetzt heißt ja auch Ihr Buch interessanterweise »Der Hund und sein Mensch«, wie der Wolf sich und uns domestizierte und wohlgemerkt nicht etwa der Mensch und sein Hund. Sie werden sich was dabei gedacht haben.
Ja, sicher, denn wenn man Also als Zoologe und Evolutionsbiologe macht man das ja mehr oder minder zwangsläufig. Überlegungen anstellt, wie ist denn diese Partnerschaft zustande gekommen? Dann landet man selbstverständlich, und das ist fast schlagwortartig, sicher, dass man dabei landet bei der Domestikation. Das heißt, der Hund ist Haustier gemacht worden durch Domestikation des Wolfes. Aber so funktioniert es nicht. Wenn man tatsächlich sowohl die Wölfe als auch die Hunde hinreichend vergleichend betrachtet und die Hundewelt global mit einbezieht in die Betrachtungen, dann stellt man fest, dass es erstens sehr viele Hunde gibt, die als sogenannte Streuner oder Parias mehr oder minder frei leben und trotzdem Bezug zum Menschen halten. Und dann natürlich diese Familienhunde oder die sogenannten Gebrauchshunde, die für ganz bestimmte Zwecke dressiert sind. Und beide sind aber die Enden eines Spektrums. Und dieses Spektrum beginnt dort, wo der Hund eigentlich gar nicht domestiziert ist. Und deswegen die Frage, wie konnte etwas zustande kommen, was dann als Haustier zu bewerten ist, wenn Ausgang die wilden Wölfe waren. Und die Wölfe machen ja nun nicht gerade den Eindruck, dass sie also winselnd und unterwürfig zum Menschen kommen und so quasi drum betteln, bei ihm am warmen Herd leben und von ihm mit Futter versorgt werden zu dürfen. Da geht vieles nicht zusammen, was aber im Domestikationsprozess, wie er bei anderen Tieren, etwa bei Rindern oder bei Schafen und Ziegen abgelaufen ist, zusammenpassen sollte. Und der langen Rede kurzer Sinn, der Wolf hat sich im Wesentlichen selbst domestiziert. Er ist zum Hund, Wolf oder schon fast Hund geworden, bevor die Menschen überhaupt gezielte Züchtung und damit Domestikation im engeren Sinne ansetzten. Und warum es so gekommen ist, das ist sozusagen das zentrale Thema des ersten Teils des Buches.
Herr Reichholf, wenn man Ihnen so zuhört, Sie erzählen so wunderbar, auch so anschaulich, so leidenschaftlich von Tieren. Woher kommt Ihre Liebe zu den Tieren? Sie haben ja auch für Ihre Bücher viele Preise bekommen, gerade weil Sie so anschaulich beschreiben, weil man es Ihnen abnimmt, was Sie schreiben.
Nun, ich bin da natürlich oder sollte vorsichtig sein in der rückwärts gerichteten Interpretation. Man legt sich da schnell etwas zurecht, was gut zu passen scheint. Tatsache ist, ich bin am Kriegsende geboren worden, am 17. April 1945, also wenige Tage vor Kriegsende. Mein Vater ist im Krieg, in der letzten Phase des Kriegs, im Januar vorher noch ums Leben gekommen. Das heißt, in diesem kleinen niederbayerischen Dorf wuchs ich ziemlich allein auf. Die wenigen Jungen, die im Dorf vorhanden waren, die mussten als Bauernjungs mehr oder minder intensiv mitarbeiten auf den Höfen. Oft waren ja auch die Männer nicht da, die Frauen hätten bei der Arbeit in der üblichen Weise unterstützen können oder die Hauptarbeit leisten hätten sollen. Und in dieser Situation und bedingt durch die Tatsache, dass ich ganz nahe an den Innauen und am unteren Inn aufwuchs, war ich mehr oder minder zwangsläufig viel draußen in der Natur. Er lebte viel und wir hatten natürlich auch Katzen im Haus. Das ergab dann so eine Art Naturkontakt, wie man heute das nicht mehr als selbstverständlich empfindet, aber damals war das wahrscheinlich weithin selbstverständlich. Aber ein Punkt ist nun wirklich definitiv wichtig. Und das war in der Schule, im Gymnasium, der Biologielehrer. Der hatte offenbar mein Interesse erkannt und hat das sehr gezielt, sehr aufmerksam gefördert. Und ganz entscheidend damit dazu beigetragen, dass sehr frühzeitig der Wunsch entstand, Biologie zu studieren, Biologe, Zoologe als Schwerpunkt zu werden. Und das wurde ich, und der Weg an die Uni war dann sozusagen ganz leicht, weil ich das als Ziel hatte, mit der entsprechenden Begeisterung gelernt hatte, alles, was sozusagen nötig war, um dieses Ziel zu erreichen. Und da fiel es auch nicht schwer. Ich bin sehr gerne in die Schule gegangen, hatte keine Schwierigkeiten. Ich war kein Superschüler, aber es klappte alles eigentlich immer reibungslos.
Ich möchte noch mal kurz darauf zurückkommen, wie wir uns den jungen Josef sozusagen in Eigen vorstellen müssen, also die anderen Jungs auf dem Bolzplatz, sofern sie dann überhaupt da waren. Sie streiften allein durch die Natur und haben, ich glaube, irgendwo habe ich es gelesen, Listen mit Vogelarten angelegt. Sie sind ohne Vater, als Einzelkind aufgewachsen. War die Natur auch in gewisser Weise Ersatz?
Ja, wahrscheinlich, denn es gab ja sozusagen kaum was zu tun in dieser Situation. Und die Buben aus der Umgebung, mit denen spielte ich Fußball. Aber wie gesagt, die mussten ja viel arbeiten. Also gab es nur relativ selten zu bestimmten Zeiten, halt meist am Sonntag nachmittags, die Möglichkeit, Fußball zu spielen. Die übrige Zeit und in der Schule hatte ich mich relativ leicht getan, also hatte dann nachmittags, abends auch Zeit, rumzustreifen, war ich draußen in den Auen, in der Natur.
Es gibt seit einigen Jahren, Herr Reichholf, einen Boom an sogenannten Nature Writing, auch ein Boom an Tierliteratur, Tierporträts von Füchsen, Spinnen, Bibern, Wölfen, ja sogar von Flussaalen. Sie selbst haben Bücher über Eichhörnchen, Schmetterlinge, Krähen geschrieben, jetzt über Hunde. Woher kommt das große Interesse am Tier beziehungsweise an eben solchen Porträts?
Nun, man könnte es mit böser Zunge sagen, je distanzierter die Menschen von den Tieren sind, umso attraktiver werden Berichte darüber, die als Bücher erscheinen oder im Fernsehen gezeigt werden. Aber ich glaube, das ist es, wenn überhaupt, nur ein Teil der Wahrheit. Ich hatte zumindest bei meinen Enkelkindern, da war das ganz unmittelbar sichtbar, bei den Kindern nicht so direkt, weil ich selbst sehr viel unterwegs war, aber dann auch in meiner Hochschullehre immer nicht nur das Gefühl, sondern die Bestätigung bekommen, dass Natur, dass Tiere interessieren. Und bestimmte Tiere, bestimmte Tiergruppen erwecken ein größeres Interesse als andere. Stichwort Eichhörnchen. Über Eichhörnchen kann man fast mit jedem Menschen nahezu mühelos reden. Und viele haben auch etwas erlebt, das sie dann selbst berichten können. Das ist beim Regenwurm natürlich deutlich schwieriger, aber selbst da erweckt man eine gewisse, und sei es auch nur aus Kuriositätsgründen, eine gewisse Neigung zuzuhören. Und das Ergebnis ist, dass immer dann, wenn man sich mit weniger bekannten oder unbekannten Menschen unterhält, Tierthemen sofort etwas Verbindendes sind. Also eigentlich das darstellen, was die Hundebesitzer kennen. Man braucht nur mit einem Hund spazieren gehen und man trifft andere, die mit Hund spazieren gehen, und eine Unterhaltung ist so gut wie sicher.
Was kann der Mensch, also die viel behauptete Krone der Schöpfung vom Tier, lernen?
Also ich würde sagen, und da halte ich mich sozusagen fast wörtlich an meinen verehrten nicht Lehrer, ich hatte da nur noch ganz wenige Vorlesungen von ihm hören können, aber seine Art, Tiere zu beobachten, verinnerlicht, nämlich Konrad Lorenz, den Nobelpreisträger. Und der sagte mal, also das, was ihn an Tieren so fasziniert, ist, dass sie so herrlich faul sein können. Und das passt doch in unsere Zeit oder passte bis vor kurzem in unsere Zeit so wunderbar. Und die Corona-Krise, die hat uns zu einer gewissen Faulheit gezwungen. Und siehe da, es quillt geradezu über an Beobachtungen, an Meldungen zu Tieren, die in die Städte gekommen sind oder die sich irgendwie auffällig, sonderbar benehmen, auch wenn das ihr ganz normales Verhalten ist. Aber den Menschen fällt es jetzt auf, weil sie Zeit haben, zuzuschauen.
Konrad Lorenz, wenn Sie den Namen schon erwähnen, er ist ja bekannt für diese Bilder, die wir alle im Biologiebuch irgendwann mal gesehen haben, dass er da im See schwimmt und eine Kette von kleinen Gänseküken hinter ihm her. Er hat Tierjungen großgezogen. Sie selber haben das ja auch viel gemacht, nicht? Was haben Sie von den Tieren ganz persönlich gelernt? Vielleicht warst du ja sogar ein bestimmtes, erzählen Sie mal.
Ja, nun, das, was vielleicht am ehesten mit Konrad Lorenz vergleichbar war, das war meine Krähe, die ich Tommy genannt hatte. Darüber gibt es ja auch Geschichten in einem Buch. Diese
Krähe, Rabenschwarze Intelligenz.
Ja. Genau, ja. Und diese Krähe hat eben tatsächlich so fantastisch Intelligenz entfaltet, dass ich, wie ich damals zu sagen pflegte, als nüchterner Zoologe, was immer das sein sollte, gemeint war als einer, der als distanzierter Beobachter protokollieren und wenn dann in geeigneter Weise experimentieren sollte, einfach immer wieder überrascht wurde von der Spontaneität, vom Einfallsreichtum des Verhaltens dieser Krähe. Und Ähnliches erlebte ich mit einem Kolkraben, den ein Freund von mir hatte, ganz früher noch in der Kindheit mit Dohlen und dann natürlich auch mit den Katzen und frühe Erlebnisse mit Hunden, mit einem Polizeihund aus der Nachbarschaft, den ich ausführen durfte. Das sind dann prägende Erlebnisse, die einen anderen Blick erzeugen, mit denen man Tiere betrachtet, als das, was üblicherweise im wissenschaftlichen Bereich stattfindet, wo das Tier dann oft als pars pro toto, als Musterbeispiel eines Organismus in Form eines Fadenwurms oder einer Taufliege oder einer Population von Tauffliegen mustergültigst und feinsäuberlich untersucht wird, ohne dass aber eine persönliche emotionale Verbindung zu diesen Tieren zustande kommt. Das ist eben nicht die Lorentzsche Art gewesen. Er lebte mit den Tieren. Und wie eines seiner Bücher im Titel es sehr prägnant ausgedrückt trägt, er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen. Und wenn ich mit meinen Viechern geredet hatte, mit Tommy der Krähe oder mit den Dohlen und mit Kohlgraben oder natürlich auch wie Menschen mit Hunden reden, dann ist es ein direktes Ansprechen.
Sie hören die SWR 2 Zeitgenossen heute im Gespräch mit dem Zoologen und Evolutionsbiologen Josef Reichholf. Herr Reichholf, Sie sind nicht nur einer der bekanntesten deutschen Zoologen, Sie gelten auch als besonders streitbarer Wissenschaftler beziehungsweise als jemand, der gern streitet, als ein Provokateur, der immer die gegenteilige Meinung vertritt. So hat es mal jemand formuliert. Ärgert Sie das oder spornt Sie das nur umso mehr an? Ist das sogar ein Lob?
Nein, es ist natürlich eine sehr stark einseitig gefärbte Darstellungsweise. Ich gehe davon aus und ich bin überzeugt, dass das auch für einen weitaus größten Teil der Naturwissenschaftler zutrifft, nämlich dass sie skeptisch sind. Nicht einfach sich etwas vormachen lassen und das blind glauben und diesem blinden Glauben als Grundlage für das eigene Handeln machen. Das soll ja gerade die Naturwissenschaft distanzieren von den Mitläufern bei irgendwelchen Glaubensrichtungen, also nicht nur religiösen, sondern auch bei sonstigen, dann mitunter sehr stark an Gläubigkeit erinnernden Aktivitäten, bis hinein in den Naturschutz reicht es ja. Und wenn man da natürlich dann gleichsam die Position vertritt, jetzt fragen wir erstmal die Fakten. Was sagen denn die Tiere oder die Pflanzen wirklich dazu, zu diesen oder zu euren Vorstellungen? Dann ist man sofort ein Provokateur. Und das nehme ich in diesem Sinne gerne hin, weil ich sage, wenn ich etwas für die Natur erreichen will, dann muss es auch für die Natur passen. Wenn es meinem Denkschema entspricht, aber nicht der Natur zugutekommt, dann mache ich mir doch selbst was vor oder wie man umgangssprachlich sagt, lüge ich mir in die eigene Tasche. Und das will ich vermeiden.
Also über Sie ist zu lesen, Zitat: Für Reichholf lebt Wissenschaft vom kritischen Dialog. Sie muss sich ständig selbst überprüfen, gegebenenfalls korrigieren. Das haben Sie eben jetzt sinngemäß auch gesagt. Ist die Wissenschaft in Ihren Augen manchmal zu wenig selbstkritisch?
Ja, leider ist das die Erfahrung, die man im Laufe der Jahre macht. Anfangs kommt man mit diesen hehren Idealen, das sei immer und überall so, natürlich in den Wissenschaftsbetrieb hinein. Die Wirklichkeit ist dann häufig doch nicht ganz so ideal, wie man sich das vorstellt oder wünschen würde. Und je mehr man dann mit der Problematik konfrontiert ist, dass die Geldbeschaffung oft wichtiger ist als die Forschungsergebnisse, umso nachdenklicher wird man. Und deswegen ist es in der heutigen Situation auch klar, dass es völlig egal ist, worüber man forscht. Aber wenn man nur hinzufügen kann, in Zeiten des Klimawandels, erweckt man bereits mehr Aufmerksamkeit. Und wenn man etwas, was man nicht wirklich verstanden oder wissenschaftlich begründet hat, dem Klimawandel zuschreibt, dann erntet man kaum Kritik. Und das sind Verirrungen meines Erachtens. Da muss die Naturwissenschaft aufpassen, dass sie nicht in Geleise gerät, wie in früheren Zeiten, die dann später schwer angekreidet werden.
Also gerade zum Thema Klimawandel haben Sie sich in den vergangenen Jahren sehr häufig geäußert und für streitbar halten viele Ihre These zu Klimawandel und Artenvielfalt. Sie behaupten, korrigieren Sie mich, wenn ich das jetzt nicht ganz richtig wiedergebe, dass es da im Grunde genommen gar keinen Zusammenhang gibt. Also verkürzt gesagt, Arten sterben nicht aus, sie wandern im Zweifelsfall.
Die Tatsachen sind seit langem bekannt. der Artenreichtum, also die Menge der Arten pro Fläche, nimmt zu den Tropen hinzu. Die artenarmen Gebiete sind die kalten Gebiete. Die Eiszeit war eine verheerende Zeit, da sind viele Arten ausgestorben. Die Wiedererwärmung nach der Eiszeit hat die Wiederausbreitung von vielen Arten ermöglicht und diese Wiederausbreitung ist bis heute in weiten Bereichen der Nordhemisphäre noch gar nicht abgeschlossen. Also, dem Klimawandel, so schlimm er für Menschen sein mag und wahrscheinlich auch sein wird, die unter fixierten Bedingungen, wie wir sie heute politisch eingestellt bekommen haben, leben müssen, bedeutet nicht, dass das automatisch für den großen Rest der Natur zutrifft. Zwei Beispiele in dieser Richtung. Niemand möchte wahrscheinlich gegenwärtig in Tschernobyl leben. Aber das ist das beste Naturschutzgebiet, das wir in ganz Europa und Westasien haben, mit dem größten Artenreichtum, mit einer Entfaltung der Natur, wie man sich's eigentlich in einem guten Naturschutzgebiet nur wünschen kann. Und die mindere Stufe darunter sind die militärischen Übungsfläche. Unsere besten Naturschutzgebiete, die wir in Deutschland haben, das sind die Truppenübungsplätze, die aufgegeben worden sind oder auch noch in Betrieb gehalten werden und trotzdem gedeiht dort die Natur. Ja, bitte, was soll das bedeuten? Brauchen wir einen Super-GAU in einem Atomkraftwerk und Kriegsspiele, damit Natur Natur sein kann? Das kann doch nicht der richtige Weg sein. Mhm. Und das ist das, was ich kritisiere, dass dem Klimawandel eine so immense Bedeutung beigemessen wird bei der Erhaltung der Lebensvielfalt auf der Erde, dass die notwendigen Maßnahmen hier und jetzt zurückgestellt werden. Anders ausgedrückt, wer als Naturschützer so argumentiert, dient den Interessen der Naturvernichter.
Das heißt, ich verstehe Sie richtig, der Klimawandel wird zwar Folgen für das Leben von Tier und Mensch haben, aber ob sie katastrophal sein werden, ist keineswegs ausgemacht. Die Natur passt sich an. Wie denken Sie in dem Zusammenhang über die deutsche oder sagen wir über die westliche Klimapolitik?
Nun, also ich würde da in der Grobbilanz sagen, wenn all das Geld, was bereits ausgegeben wurde, angeblich zum Klimaschutz in den Naturschutz gesteckt worden wäre, dann sähe es in der Natur sehr viel besser aus. Denn bewirkt hat es ja offensichtlich nichts. Die Mengen des Kohlendioxidausstoßes steigen global weiter. Die Temperaturdurchschnittswerte steigen an. Ja, was war dann das letzte Vierteljahrhundert oder die letzten drei Jahrzehnte an Wirksamkeit erreicht worden? Aber es sind Milliarden und Abermilliarden vernichtet worden. Und einige Sparten haben auch ganz gut Gewinne damit gemacht. Es ist ja immer und überall so, dass es sogenannte Kriegsgewinnler gibt und das ist leider eben auch in diesem Bereich der Fall. Wenn wir wirklich etwas gegen die Erwärmung des Klimas tun wollten, gegen den menschenverursachten Teil, dann müssten wir schnellstmöglich verhindern, dass unser Stallvieh weiter tropische Regenwälder auffressen darf, dass wir Lebensmittel zu Dumpingpreisen auf den Weltmarkt werfen und damit der dritten Welt größte Schwierigkeiten bereiten, mit eigenen Produkten praktisch ökonomisch überlebensfähig zu werden. Das, was die EU mit ihrer Agrarpolitik betreibt, ist den Hunger in der Welt zu fördern, die Naturübernutzung in der Welt voranzutreiben und damit ist die Landwirtschaft unserer westlichen Prägung eigentlich das Schlimmste in globaler Hinsicht, was geschieht. Und deswegen sind auch gegenwärtig in der Lockdown-Phase die reduzierten oder fast auf Null gekommenen Flüge und der stark verminderte Kraftfahrzeugsverkehr global klimatisch nicht nennenswert wirksam geworden.
Sagen Sie, Herr Reichhoff, Ihre Thesen zum Klimawandel und seinen Folgen. Das hat in den vergangenen Jahren hohe Wellen geschlagen, hat Ihnen mitunter sogar den Ruf eingebracht, ein Klimawandelleugner zu sein. Trifft Sie so etwas? Oder was glauben Sie, was besagt das über den allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs?
Nun, es kam vor allen Dingen von Seiten, die davon leben, Propaganda zu machen, dass der Klimawandel alles und jedes bedroht. Insofern ist es verständlich, aber nicht die feine Art, ganz klar. Der zweite Punkt ist, ich war als Wissenschaftler immer unabhängig. Ich lebte nie von irgendwelchen Drittmitteln. Mhm. Und dadurch konnte ich mir die Freiheit der Meinungsäußerung, der kritischen Meinungsäußerung bewahren. Und ich weiß aus dem Kollegenkreis von ehrwürdigen Akademien, von Kollegen und Kolleginnen, die nicht mehr auf Forschungsmittel schielen müssen, dass sie meine Ansichten sehr wohl teilen. Diese Ansichten, um das nochmal deutlicher auszudrücken, besagen nicht, dass sich das Klima nicht ändert. Mhm. Es ist völlig logisch, dass eine ins Unermessliche anwachsende Menschheit einen globalen Wandel verursacht, der das Klima auch mit betrifft. Was ich kritisiere, sind angebliche Folgen, die aus Computerprogrammen errechnet werden, die durch die Fakten in der Natur nicht gestützt werden. Dazu ein kleines Beispiel: Wenn sich die Auswirkungen der Klimaerwärmung auf diese oder jene Art zeigen sollen anhand von Computerprogrammen, dann wird so getan, als ob diese Art feste Temperaturansprüche haben würde. Das ist bei so gut wie keiner Tier- oder Pflanzenart der Fall. Ausbreitungsprozesse sind in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart in allererster Linie durch die Wegbereitung verursacht worden, die der Mensch vorgenommen hat, indem er neue Bewirtschaftungsformen eingeführt hat, neue Regionen wirtschaftlich erschlossen hat und so weiter. Also Stichwort Landwirtschaft. Ohne Landwirtschaft hätten wir mehr als die Hälfte der Arten, die es gegenwärtig in Mitteleuropa gibt, nicht, weil wir ein mehr oder minder geschlossenes Waldland wären. Und diese Effekte, die darf man nicht einfach beiseite schieben und so tun, als ob die nicht gegeben wären, als ob sich nur die Mitteltemperaturen geändert hätten. Und wenn man aber selbst erlebt hat, was sich im letzten halben Jahrhundert in der Art der Landbewirtschaftung, im Wachsen der Städte, im Wachsen des Verkehrs geändert hat, dann ist es doch völlig logisch, dass das Folgen haben musste. Und noch einmal, wenn das dem Klimawandel zugeschoben wird, dann ist das die ideale Entschuldigung für die eigentlichen Verursacher.
Darüber reden wir gleich noch ein Stückchen weiter. Vorher, Herr Reichholf, Sie haben ja Biologie, Chemie, Geografie, Tropenmedizin, glaube ich, auch studiert. Dann mit Bernhard Jimek, Horst Stern, Hubert Weinzel die Gruppe Ökologie gegründet. Das war Anfang der 70er Jahre. Dann die Keimzelle des späteren BUND. Damals in den 70ern waren Sie quasi sowas wie Außenseiter. Heute ist Natur-Umweltschutz ein Mainstream-Anliegen. Jeder sagt heute Ja zu einer intakten Natur. Jeder unterschreibt Petitionen für einen gesunden Wald. Freuen Sie sich über das allgemeine Bewusstsein für Ökologie und Umweltschutz?
Eigentlich sollte man sich freuen können, aber die Reaktionen, die Umsetzung in die Wirklichkeit, die sind ja alles andere als erfreulich. Nehmen wir als aktuelles Beispiel das Bayerische Volksbegehren Rettet die Bienen. Das war ja nun fantastisch erfolgreich. Es hatten sich so viele Leute eingetragen in die Listen, dass die allmächtig erscheinende CSU ins Wanken geriet und feststellte, da muss etwas getan werden. Aber was getan wurde, ist vergleichsweise minimal. Neue Stellen zu schaffen, damit das Phänomen weiter untersucht wird, heißt ja eine Verschiebung zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Da geschieht ja nicht unmittelbar etwas. Das, was sofort hätte gemacht werden können, ist unterblieben, nämlich die staatlichen Institutionen und die Kommunen anzuweisen, die unsinnige Vernichtung von Biotopen durch wiederholtes, exzessives Mähen, sogenanntes Pflegen, was ein Glatt- und Kahlrasieren ist, einzustellen und auf das zu beschränken, was wirklich notwendig ist, um diese Flächen langfristig offen zu halten. Also das, was die Naturschützer seit Jahrzehnten fordern, ist zwar umgesetzt worden, aber ins Extrem. Damit wird Geld gemacht, damit werden teure Maschinen, die angeschafft worden sind, gerechtfertigt in ihrer Existenz. Es werden nach wie vor die Bundesstraßen, zugehörigen Flächen, die kommunalen Flächen in einem Maße tot gepflegt, dass man nur also wirklich zutiefst erschüttert den Kopf schütteln kann, wozu das ganze Volksbegehren, wozu die Aufregung bei den Landwirten, die selbst offenbar das gar nicht merken und nicht aufstehen und sagen, ja bitte, wir sollen Blühstreifen akzeptieren und ihr macht alles kaputt, wo sie vorhanden sind. Also das sind Entwicklungen, die mich sehr, sehr skeptisch stimmen. Und unsere Naturschutzgebiete, ich meine, von wenigen Ausnahmen abgesehen, was sind die denn wert? Da tummelt sich doch alles und jedes, da wird munter gejagt, das sind die besten Jagdgebiete, weil ein gewisser Ausschluss der Öffentlichkeit gegeben ist. Da wird geangelt, da werden Fremdfische ausgesetzt. Alles Dinge und Tätigkeiten, die den Normalbürgern natürlich verboten sind. Die dürfen keine Blumen pflücken, keine fremden Arten aussetzen und so weiter. Das ist alles Makulatur. Hätten wir, und das betone ich wirklich mit Nachdruck, nicht die von einer Staatsdiktatur primär geschaffenen oder erhalten gebliebenen Flächen in Ostdeutschland als Geschenk der Wiedervereinigung hinzubekommen, würde es miserabel aussehen in der Wiedervereinigten Bundesrepublik Deutschland, was die Naturschutzgebiete betrifft.
Sie haben mal gesagt, im Umgang mit Naturschutzgebieten können wir von Afrika lernen.
Aber wirklich, also das kann man nur ganz, ganz dick unterstreichen. Die afrikanischen Naturschutzgebiete sind trotz der Tatsache, dass es in manchen Wilderer gibt, aber die Wilderer jagen und töten weniger Tiere, als bei uns ganz regulär gejagt werden in den Naturschutzgebieten. Da können die afrikanischen Nationalparke wirklich in vielerlei Hinsicht vorbildhaft sein.
Also den einen Punkt will ich doch noch mal vertiefen. Also Sie selbst Pionier der Umweltbewegung und trotzdem ist der Naturschützer der ersten Stunde zu einem Kritiker der Umwelt- und Naturschutzverbände geworden. Sie haben ihnen vorgeworfen, inhaltlich stehen geblieben zu sein bei der Ideologie der 70er Jahre. Welche Versäumnisse werfen Sie ihnen genau vor?
Wenn es nur ein Stehenbleiben bei der Ideologie der 70er Jahre gewesen wäre, dann könnte man noch einigermaßen froh sein, denn das war die Zeit von Rachel Carson, Stummer Frühling. Das war vom Ansatz her durchaus richtig und es lief ja auch ein Jahrzehnt ganz gut. Aber dann zeigte sich, dass die Naturschutzverbände anfangen, zu sehr ein Eigenleben zu führen als Verbände und Verbandsinteressen und festgelegte vorgegebene Zielvorstellungen, wie sie gegenwärtig, also insbesondere beim BUND, zuerst die Welt retten wollen, natürlich über das Weltklima und dann vielleicht Naturschutz beginnen, das ist dann eine fehlgeleitete Vorgehensweise geworden. Wobei ich aber eines ganz massiv einschränken möchte. Die Orts- und Kreisgruppen leisten oft wirklich vorbildliche Schutzarbeit an der Natur. Es sind die Spitzen in den Verbänden, die andere Ziele verfolgen, zum Beispiel die massive Förderung der Windenergie, koste es, was es wolle, oder der erneuerbaren Energien mit dem Ergebnis, dass wir in Deutschland 2,5 Millionen Hektar Mais bekommen haben, Maiswüsten. Aber offenbar sind die wertvoller eingestuft als ein Siedlungsgebiet von hoher Lebensqualität für die Menschen, das so gestaltet wird, dass auch ein reichhaltiges Tier- und Pflanzenleben existieren kann. Das wird dann in diesen Naturschutzerkreisen so dargestellt, dass die böse Stadt das gute Land frisst. Und das gute Land, das ist das von Maisfeldern überzogene Land. Da bleibt man wirklich sprachlos und fragt, was hat denn dieser Naturschutz noch mit dem zu tun, von dem er ausgegangen ist.
Und da kommt dann wieder der Provokateur ins Spiel, der davon spricht, dass Städte Rettungsinseln für die Vogelwelt werden, ja für die Artenvielfalt, eben weil viele Tiere auf dem Land keine Lebensgrundlage mehr finden.
So ist es und das sind einfach die Fakten. Und da gehe ich als Naturwissenschaftler davon aus, die Wahl der Tiere und Pflanzen ist gewichtiger bei der Beurteilung als irgendwelche vorgefertigte Konzepte wie Menschen die Stadt haben wollen. Natürlich ist es als Konzept irgendwie nachvollziehbar, dass man verdichten möchte, um die Stadt so kompakt wie möglich zu machen. Das hat man im Mittelalter gemacht, um die Bevölkerung zu schützen vor den Anstürmen der Hunnen oder sonstiger Barbaren. Gegenwärtig ist es aber so, dass das Land geschützt werden müsste vor den Einflüssen einer hochindustrialisierten Agrikultur und eigentlich der einzige wirklich Verbündete, der dabei etwas bewirken könnte, ja die Stadtbevölkerung ist. Der wird aber sozusagen suggeriert, allein aufgrund ihres Daseins in den Millionenstädten sind sie so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Und der Bauernhof draußen auf dem Land, der ist die Idylle, obwohl die Wirklichkeit total dagegen spricht. Und das sind Haltungen und Entwicklungen, die mir wirklich großes Kopfzerbrechen machen, weil damit auch am Land eine Form von Bewirtschaftung zementiert wird, die nicht nachhaltig ist. Ich habe im eigenen Dorf, in meiner Umgebung mit den Freunden, Bekannten und der erweiterten Bekanntschaft, wie sie eben am Dorf draußen möglich ist und üblich war, das Sterben der Bauern mitbekommen. Nur einige wenige große überlebten. Und das soll bäuerliche Landwirtschaft sein. Da fragt man sich ja, kann das sein, dass Naturschützer das immer noch nicht begriffen haben, dass es um das Land geht und dass die Städte viel besser sind und dass man ihre Qualität, die Lebensqualität für die Menschen wie für die Tiere und Pflanzen fördern müsste, anstatt sie dauernd schlecht zu reden, um das gute Land vor der bösen Stadt zu schützen.
Sie haben mal gesagt, als Biologe und Artenschützer bin ich ein Gegner der Energiewende, weil Bauern, weil Landwirte zu Energiewirten geworden sind.
Ja, das ist leicht zu erklären. Ein Großteil des Maisanbaus dient ja nicht der Ernährung, weder für das Volk noch für die überhöhten Viehbestände, die wir im Land haben, sondern er wird eingesetzt, wie das ja auch sogar mit Weizen geschehen ist, um verbrannt zu werden oder um in Biogas umgewandelt zu werden. Und da fehlen mir wirklich die Worte, was das mit Agrikultur noch zu tun haben soll. Das ist ja eine Art Erdölschöpfung an der Erdoberfläche. Da ist es mir im Prinzip egal, ob das Erdöl aus dem Boden kommt oder ob es dem Boden entzogen wird über den Maisanbau. Und wir importieren dann gegebenenfalls, weil wir ja diese angebliche Energieneutralität nur auf diesem Weg erreichen können, Nahrungsmittel von Übersee aus Südamerika, importieren große Mengen an Sojaschrot, damit wir das in die Ställe hineinverbannte Vieh damit füttern können, die Millionen und Abermillionen Hühner hochziehen können in den Hühnerfarmen. Die Massentierhaltung ist alles die Folge dieser Konzentration auf ein Phänomen, das also gelinde ausgedrückt auf Deutschland bezogen so wirksam ist wie nur so gut wie nichts wirksam sein kann, wenn Deutschland, das behaupte ich wirklich so ungeschützt, von heute auf morgen aufhören würde zu existieren, das Weltklima würde es in diesem Sinne nicht merken.
Herr Reichholz, wir sorgen uns um die Vielfalt der Vogel- und Insektenwelt. Sie kritisieren seit Jahren, schuld daran ist die moderne industrielle Landwirtschaft. Sie haben es ja eben schon angesprochen. Heißt das, wenn Sie jetzt Bilanz ziehen, nach so vielen Jahren als Naturschützer, Umwelt- und Naturschutzpolitik sind gescheitert?
Also in diesem Bereich sind sie wirklich gescheitert. Es gab und gibt einige gewichtige Erfolge bei einzelnen Arten. Die Wiederkehr des Bibers, die Wiederausbreitung von Seeadler, Kranichen, also so einige im Artenschutz angesiedelte Bereiche, die haben gewonnen, zweifellos. Was aber viel zu wenig betont wird, das ist, was die Städte gewonnen haben. Die Lebensqualität in den Städten, das möchte ich nochmal nachdrücklich unterstreichen, ist für Menschen und für Tiere gesteigert worden. Ich meine, wenn in Berlin 1000 Nachtigallen singen, dann kann man aus bayerischer Sicht dann nur höchst neidisch nach Berlin schauen. Und wenn in Berlin sämtliche Fledermausarten, die im deutschen Flachland vorkommen, in offenbar weitgehend gesicherten Beständen existieren können, sollte das uns in anderen Regionen der Republik wirklich auch zu denken geben. Und das ist nur, sind zwei Beispiele von vielen anderen, wo die Einstellung der Bevölkerung, und um die geht es, in der Stadt wirklich sehr, sehr viel naturfreundlicher geworden ist als am Land draußen, aber auch dort ist einzuschränken, als bei denen, die das Land bewirtschaften. Ein Großteil der Landbevölkerung hat ja nichts zu sagen. Es bestimmen ja die, denen das Land gehört. Und man hat sich daran gewöhnt, dass es mehrfach im Jahr wirklich unerträglich zum Himmel stinkt, wenn die Massen Gülle das Land fluten. Weiß der Teufel, wie es möglich geworden ist, dass Gülle als Wertstoff eingestuft wird, wenn aber bei der BASF oder bei sonst irgendeiner Chemiefirma ein paar Kubikmeter Schwefeldioxid entweichen und drei Menschen husten, dann ist es den Nachrichten wert gebracht zu werden. Da sind einfach so ungleichgewichtige Verhältnisse geschaffen worden. Alles, was die Industrie, was die Städte tun, ist per se schon schlecht. Und alles, was am Land geschieht, ist selbstverständlich bestens in Ordnung.
Mhm. Sagen Sie, hat die Corona-Pandemie und die Erfahrung, dass wir vielleicht nur ein Teil der Natur sind, hat uns diese Pandemie ehrfürchtiger gemacht für das Leben um uns herum? Sprich, ändert sich da vielleicht was im allgemeinen Bewusstsein im Umgang mit der Natur?
Ich würde das sehr hoffen. Also man hat ja immer einen begrenzten Eindruck, den man von den Menschen, mit denen man Umgang pflegt, bekommt. Von diesem Eindruck her bin ich durchaus optimistisch. Die Frage ist, ist das, was ich da herausgreife aufgrund meiner eigenen Kontakte, zu selektiv? Sind es doch letztlich zu große Teile der Bevölkerung, die nichts anderes wollen und vorhaben als das, was die Politik ja offensichtlich mit aller Kraft und koste es, was es wolle, anstrebt, nämlich die gleichen Verhältnisse wiederherzustellen, die vorher herrschten. Und da fürchte ich, da bin ich skeptisch geworden, dass diese historische Chance, etwas zu ändern, genauso vertan wird, wie sie bei der Wiedervereinigung Deutschlands vertan wurde und bei der EU-Osterweiterung mit den mittelost- und osteuropäischen Ländern. Das waren historisch einmalige Chancen. Deutschland hat weitergemacht wie vorher und den Osten sozusagen aufgefressen, kann man fast sagen, und das westliche System aufgezwungen. Die EU hat die Erweiterung so durchgeführt, dass man im Hauptteil des Westens nichts davon merkte und die Vorteile einseitig dann auch zugunsten des Westens ausfielen, mit den bekannten Folgen, dass manche der osteuropäischen EU-Mitglieder dann nicht so abstimmen und so wollen, wie man sich im Westen das vorstellt. Was aber durchaus nachvollziehbar ist, wenn man die dortigen Verhältnisse und die Entstehungsgeschichte einigermaßen kennt. Hm. Und in der gegenwärtigen Corona-Situation fürchte ich, dass es ganz genau so wieder laufen wird. Ich meine, das liegt an der Natur unserer politischen Systeme. Wenn Politiker darauf schielen müssen, in wenigen Jahren wiedergewählt zu werden, dann ist ihnen die Zukunft weitgehend egal. Das ist einfach eine der Schwachstellen in der Demokratie. Ich habe keine bessere Lösung, aber das ist so. Und das erzeugt eben auch einerseits die skeptische Haltung aus der fachlichen Betrachtung, andererseits wahrscheinlich auch die Politikverdrossenheit, die dann beklagt wird, dass immer mehr an den Rändern sich radikalisiert. Ja, wenn die Mitte aufhört, politisch wirklich zu funktionieren, dann ist es ja kein Wunder.
Das ist am Ende dieser Sendung ein relativ nüchternes, ein fast desillusioniertes Fazit.
Ich fürchte, dass ich da Ihnen zustimmen muss. Das ist meine Erfahrung. Und wenn man 75 ist, dann hat man zweifellos gewisse Erfahrungen gesammelt. Ich bin mir dessen bewusst, dass das auch in meinem Fall sogar ganz besonders ein selektives Betrachten ist, weil man als Naturwissenschaftler und in der Natur tätiger einen Aspekt verstärkt betrachtet, den andere nicht so berücksichtigen. Dafür sind andere Bereiche von mir entsprechend unterrepräsentiert betrachtet worden. Aber der Eindruck, den ich in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen von anderen wissenschaftlichen Ausrichtungen bekomme, ist, dass sich die Beurteilung da ziemlich deckt. Wir sind dabei, wie in den USA, die Mitte zu verlieren. Und das ist etwas ganz Furchtbares. Ich halte die Demokratie für ein so hohes Gut, so etwas Unersetzliches, dass wir alles tun sollten, die Mitte zu stärken. Nicht die Ränder bekämpfen, sondern die Mitte attraktiv machen. Das müsste eigentlich die vornehmste politische Aufgabe für die Zukunft sein.
Welche Hoffnung haben Sie?
Dass die junge Generation das anders macht. Sie ist anders vernetzt, sie denkt anders. Und da bin ich sehr optimistisch. Das habe ich auch in meiner Lehrtätigkeit an den Münchner Universitäten immer wieder betont. Meine Hoffnung ruht auf der Jugend. Und ich stelle zunehmend fest, dass ich da wahrscheinlich gar nicht so falsch liege.
Eine Frage, Herr Reichholf, habe ich am Ende dieser Sendung noch. Haben Sie sich schon einen neuen Hund zugelegt?
Nein, das ist altersbedingt. Wir hatten das natürlich ernsthaft überlegt, aber wir hatten 13 Jahre mit diesem Hund, der vor 2 Jahren verstorben ist, zusammengelebt und versucht ihm ein so gutes Leben, wie es irgendwie möglich ist, zu schaffen. Wenn man ein Alter, wie wir es jetzt erreicht haben, in die Zukunft projiziert, dann muss man einfach Realist sein und sagen, das ist nicht in diesem Sinne nachmachbar und sollte damit vielleicht auch nicht verantwortet werden. Die jüngste Tochter hat Hunde, das ist eine gute Fortsetzung. Wir sind mit verschiedenen Leuten in guten Kontakt, die Hunde haben, also an Kontakt zu Hunden mangelt es uns nicht. Und wenn die Botschaft, die im Buch über den Hund steckt, sich ein bisschen weiter verbreitet, dann ist das Ziel erreicht.